Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Thomas Turo zu Gast. Er ist selbstständiger Augenoptikmeister und sitzt seit 2014 im Regensburger Stadtrat. Zuerst für die SPD, 2019 ist er dann zur Brücke gewechselt. Für die kandidiert Thomas Turo bei der anstehenden Kommunalwahl als Oberbürgermeister. Viel Spaß! Hallo Herr Turo.
Hallo Herr Roth.
Herr Turo, jetzt habe ich den neuen Filter gelesen und da habe ich aufs Cover drauf geschaut und da wurde von einem Triell gesprochen. Ist der Brücke-Hype mittlerweile vorbei?
Naja, ich glaube nicht. Wir laufen für manche Medien vielleicht ein bisschen so unterm Radar. Aber ich glaube, dass wir schon wahrgenommen werden. Und das Triell so aufzusetzen, das haben wir für, sagen wir mal, einigermaßen despektierlich empfunden.
Zur Ehrenrettung, ich glaube, also wir zeichnen gerade am 6. Februar auf. Am morgigen Tag wird bei TVA, glaube ich, auch eine Runde ausgestrahlt. Da sind beispielsweise Sie vier zu Gast. Ich spreche auch in meinem Podcast davon, dass ich glaube, dass es ein Viererduell ist. Ich glaube, dass da der Filter sich vielleicht so einen kleinen Fauxpas geleistet hat.
Ja, das kann passieren. Wir nehmen das auch nicht übel, aber wir haben uns einfach gewundert, dass eigentlich die Einschätzung, wie es von vielen anderen Medien kommt, vom Filter anders war.
Sie sind ja 2019 zur neu gegründeten Wählervereinigung Brücke gewechselt. Joachim Wohlbergs hat es damals gegründet. Ich glaube, so kann man es sagen. Davor waren Sie ja SPD-Mitglied und saßen auch für die SPD im Stadtrat. Warum haben Sie sich damals zu diesem Schritt entschieden, von Ihrer SPD zur Brücke zu wechseln?
Ja, vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen in die Geschichte. 2014 war ja ein sehr erfolgreicher Wahlkampf für die SPD und das Ergebnis war Wahnsinn, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Also mit 17 Mandaten in den Stadtrat einzuziehen und den Oberbürgermeister zu stellen, sollte ja eigentlich dazu führen, nachdem man im Wahlkampf ja alles sehr innig miteinander gearbeitet hat, dass man nachher dieses Verhältnis auch lebt. Und dann kam es eben 2016 zu den ersten Ermittlungen und man hat eigentlich in der Fraktion und auch in Teilen der SPD schon gemerkt, dass sich das so ein bisschen divergent auseinander bewegt. Höhepunkt war dann 2017 die Verhaftung, die für alle ein Schock war, für mich besonders, war genau mein Geburtstag, werde ich nie vergessen. Und dann ging diese Spreizung, die ging deutlich auseinander. Und man hat erkannt, welche Personen sich von ihm abwenden und vielleicht auch schon sich in Position bringen, irgendwelche Posten zu übernehmen und welche eben nicht. Und wir haben dann, der Herr Zierer und ich, wir haben dann also diese Arbeit der SPD mitgemacht bis 2019. Die Zusammenarbeit in der Fraktion war für uns oftmals nicht einfach, weil wir auch in der Fraktion, also speziell in der Fraktion, gespalten waren. Und wir haben lange überlegt, wir waren auch bei der Gründungsversammlung der Brücke, weil wir mit Joachim Wohlbergs immer sehr verbunden waren. Gleich nach dem Gefängnis waren wir oft mit ihm beieinander. Also das haben wir dem vorgegangen. Wir haben einfach geschaut, dass wir ihn ein bisschen stützen nach diesem schrecklichen Erlebnis. Und daraus ist einfach eine Freundschaft erwachsen. Und 2019 sind wir, im April wurde der Verein gegründet vom Joachim. Es war seine Idee mit vielen anderen, also Tom Meyer zum Beispiel, Fanny Kaps, Flo Rottke, Bettina Simon, die daran gearbeitet haben. Und dann waren wir uns noch nicht ganz sicher im April und sind aus der Gründungsversammlung wieder raus. Wurden medial verfolgt vom BR, die wollten unbedingt wissen, was wir jetzt da machen. Und haben dann nochmal, sind tief in uns gegangen und irgendwann im Juni war ja das erste Gerichtsverfahren vorbei, Juni oder Juli, weiß nicht mehr genau. Und wir haben uns in der Nacht vor der Verkündung des Urteils dazu entschieden, der Brücke beizutreten, bevor wir gewusst haben, wie das Urteil ausgeht. Also wir haben eigentlich unsere politische Karriere bei der SPD schon aufs Spiel gesetzt. Haben wir nicht gewusst, funktioniert das mit der Brücke oder nicht. Aber dann war es für uns klar, dass wir mit ihm gehen und dann sind wir auch aus der Fraktion ausgetreten.
Ich habe ja bereits im Podcast mit Joachim Wohlbergs gesprochen. Ich würde die Folge auch verlinken, weil wir da über Sachen gesprochen haben, die beispielsweise heute jetzt kein Thema wären. Mhm. Also ganz grundsätzlich auch ein bisschen, wie die letzten Jahre auch in der Stadtpolitik liefen. Wo ich mich immer noch schwer tue, Joachim Wohlbergs hat es versucht, aber so ganz weiß ich es noch nicht, wie man die Brücke so ganz grundsätzlich politisch einschätzt. Ich versuche es jetzt mal bei Ihnen anders. Wenn Sie jetzt beispielsweise so auf die Bundespolitik blicken, würden Sie sich dann als Sozialdemokraten bezeichnen? Also sehen Sie dann die SPD auf Bundesebene und sagen, Gott, Leute, macht's doch bitte so, damit es wieder nach oben geht? Oder wie ist es bei Ihnen dann?
Das ist wahnsinnig schwer zu definieren, weil, ich sag mal, die letzte Koalition, also die Ampel, die war ja grundsätzlich mal nicht schlecht. Also da würden wir jetzt so auch SPD und Grün zugeneigt wissen. Nachdem dann eine CDU-CSU so reagiert hat und daraus jetzt aber diese Koalition entstanden ist, muss man die Arbeit beider eigentlich sehr kritisch sehen. Mein CDU, bin jetzt kein, das ist bekannt, glaube ich, von mir, dass ich jetzt quasi CSU-Fan bin. Manchmal muss man sich in der Kommunalpolitik natürlich den Kompromiss suchen, aber auch was die SPD jetzt im Bund macht, also ich sage mal, diese Sozialneiddebatten mitmacht beim Bürgergeld, ich weiß nicht, ob die Thematik Erbschaftssteuer zum rechten Zeitpunkt kommt. Man soll erstmal schauen, dass die Wirtschaft wieder läuft. Und dann auch die Klimapolitik, von der man sich in Teilen verabschiedet. Also da kann ich mit der SPD im Moment nicht mitgehen.
Das ist, weil Sie es gerade mit der CSU angesprochen haben, das ist immer ganz lustig, wenn man sich Aufzeichnungen der Stadtratssitzungen oder Ausschusssitzungen anhört, dann sind die zwei Gruppen, die in meiner Perspektive sich am meisten immer miteinander kabbeln, die Brücke und die CSU. Also da ist so eine, ich würde es nicht Antipathie nennen, weil ich glaube, dass man sich dann trotzdem schätzt, aber da ist schon, da ist man ideologisch sehr weit auseinander.
Ja, das zum einen, weil es ist so ein bisschen Hassliebe, glaube ich. Aber Hassliebe deswegen, weil man mit den Personen, also außerhalb des politischen Geschäfts, schon gut reden kann.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung Ihr Wahlprogramm gelesen und ich würde sagen, mit dem Wahlprogramm der Grünen zusammen ist es mit das Programm, was irgendwie am meisten Idee drinnen hat. Also da sind irgendwie Vorschläge, wo ich sage, okay, ganz interessanter Punkt. Was mir da aber aufgefallen ist, es gibt zwei Konstanten. Also einmal, wenn Sie beispielsweise ein Thema aufmachen, dann stellen Sie oft da, was Sie auch im Wohlbergs in seiner Amtszeit schon für die Stadt erreicht hat. Und dann, wenn es in die Forderungen reingeht, dann heißt es oft, und dafür stehen Thomas Turow und die Brücke. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir uns so die Stadtgesellschaft anschauen, dann gibt es ja die einen, die, ich würde es jetzt mal überspitzen, vergöttern Joachim Wohlbergs und wünschen sich diese Zeit irgendwie zurück. Und es gibt die anderen, die sind da ganz grundsätzlich, also die haben da so ein Störgefühl beim Namen Joachim Wohlbergs. Ist es eigentlich klug, Joachim Wohlbergs so nach vorne zu stellen? Weil die Leute wissen ja am Ende des Tages trotzdem, wenn ich Brücke wähle, dann wähle ich irgendwie auch Joachim Wohlberg seine Ideen mit. Und gleichzeitig könnten Sie ja gerade die Menschen ansprechen, die da irgendwie ein Störgefühl haben.
Na gut, ich sage vielleicht mal was zur Entstehung vom Kommunalwahlprogramm. Wir haben uns in Arbeitsgruppen aufgeteilt innerhalb des Vereins und unser Verein lebt ja auch davon, dass wir aus allen politischen Richtungen Mitglieder haben. Also wir haben Mitglieder von den Grünen, auch von der CSU. Und deswegen finden bei uns viele Ideen Platz. Und es gibt viel kontroverse Debatten. Und auf das haben wir uns bei der Erstellung des Wahlprogramms auch verlassen, dass also verschiedene Sichtweisen einfach dem Programm gut tun. Was wir nicht vergessen, und deswegen steht der Joachim auch im Wahlprogramm immer wieder erwähnt, dass, und wenn man das weil man da einen Rückblick macht und das, was wir an den Infoständen auch oft erleben, ist einfach, dass seine Person immer noch zum einen sehr bekannt, aber auch sehr wohlwollend behandelt wird. Das heißt, an Infoständen wird, wenn er da ist, wird auch immer gelobt für seine Arbeit als Oberbürgermeister und die Ansätze, die er eben zwischen 2014 und 2017 gefunden hat und leider oft nicht zu Ende bringen konnte. Andere, so Investitionsgeschichten, die hat dann die Koalition weitergemacht. Aber so einfach so dieser Motor in einer kommunalen Politik, den wollen wir nicht außen vor lassen. Also wir brauchen ihn immer noch. Er ist, glaube ich, einer, der ein wahnsinnig politisches Gespür und eine politische Nase hat. Ich sitze jetzt auch schon 12 Jahre im Stadtrat und traue mir jetzt zu, auch politisch die Ideen zu haben, aber ich glaube, im Zusammenschluss, also in dem gemeinsamen Tun bei uns in der Brücke, tut uns das schon gut. Und selbst wenn kritische Stimmen zum Joachim mal auftauchen, aber das ist in unserer Wahrnehmung eigentlich so eher die Minderheit.
Fand ich auch ganz interessant, wenn man sich alle Wahlprogramme anschaut, dann gibt es genau eine Partei oder Gruppierung, die irgendwie eine positive Rückschau macht, das ist die Brücke. Ich hatte das irgendwie bei der SPD erwartet, dass man sagt, in den letzten 12 Jahren haben wir das, das und das für die Menschen in der Stadt erreicht und irgendwie das wollen wir noch verbessern. Das habe ich so in der Form nicht gelesen. Bei Ihnen ist es ja so, es kommt irgendwie die Phase 2014 bis 2017, die wird gelobt, dann ist irgendwie eine Blackbox da und dann auf dem will man wieder aufbauen, was irgendwie bis 2017 in die Wege geleitet wurde. Ist es so richtig gedeutet?
Ja, also die Blackbox, da haben Sie schon so ein bisschen recht, weil da waren wir in dieser, der Ernst Thierer und ich einfach in dieser SPD-Fraktion und haben einfach unsere Arbeit gemacht. Gestalterisch waren wir da wenig unterwegs. Wir haben einfach unseren Job gemacht in der Fraktion und versucht natürlich da unsere Einschätzungen zu den Beschlüssen mit einzubringen, aber gestaltet hat diese SPD auch nicht mehr in der Zeit. Und das mag ich dann schon mitgehen zu sagen, das ist so ein bisschen eine Blackbox. Ich glaube, es tut gut, auch positiv mal in die Vergangenheit zu sehen. Das wird der ganzen Stadt vielleicht gut tun und man sieht ja an diesen politischen Wahlslogans: Regensburg kann mehr, Regensburg besser machen, Regensburg einfach machen. Das heißt ja, es läuft in der Stadt eigentlich gar nicht so gut. Aber es läuft viel gut in der Stadt. Und wenn ich gefragt werde, was läuft schlecht in der Stadt, dann mag ich immer mit einer Gegenfrage antworten. Ja, was läuft denn eigentlich gut? Und es gibt viele Leute in der Stadt, die gut funktionieren in der Verwaltung, im Ehrenamt und die halten diese Stadt am Laufen. Und darauf zu blicken, auch in die Vergangenheit, glaube ich, ist wichtig.
Wenn wir vielleicht ganz kurz noch auf die letzten 6 Jahre blicken, bevor wir dann auch in die verschiedenen Themen reinstarten. Jetzt war die Brücke ja 6 Jahre lang in der Opposition. Ich glaube, so kann man es sagen, weil es ja dann trotzdem eine, naja, Koalition gab, die irgendwie zusammengefunden hat und die es 4 Jahre dann geschafft hat, durchzuhalten. Wie blicken Sie so auf diese 6 Jahre? Ich meine, ich habe Sie als Kraft erlebt, die da schon sehr konstruktiv unterwegs war. Also gerade wenn man auf die letzten 2 Jahre blickt, dann haben Sie schon auch oft der Verwaltung, ich glaube, man kann so sagen, den Arsch gerettet, teilweise. Und auch bei Punkten, wo man das Gefühl hatte, dass Sie da selber jetzt nicht die größten Aktien im Spiel hatten und das vielleicht auch nicht so unterstützen können. Waren Sie quasi für die Verwaltung die rettende Kraft oder waren Sie einfach naiv und haben allem zugestimmt, Hauptsache ein Beschluss kommt durch und haben es nicht geschafft, da irgendwie eigene Ideen noch unterzubringen?
Also ich blick mal auf den Anfang dieser Koalition zurück, die ja eigentlich, wir sagen immer, eine Koalition der Wahlverlierer war und das einfach ein Zweckbündnis war, um uns, und das sage ich explizit, nicht an der Koalition zu beteiligen. Das hat man auch, das war ein schwerer Start nach der Wahl. Wir waren einmal geladen zu Koalitionsverhandlungen und da ging es nicht um die Inhalte von Seiten der SPD und der Grünen, sondern es ging um Personen und das war manchmal auch sehr verletzend. Und so ist dieser Stadtrat gestartet mit einem, sagen wir mal, auch einem leichten Missverhältnis. Und wir wurden am Anfang auch nicht wahrgenommen mit unseren Neuen, die kannte ja auch noch niemand, da wurde ja oft nicht gesprochen. Das hat sich alles verändert, also es ist alles besser geworden, viel besser. Und auch unsere Anträge, die wir in den ersten 4 Jahren eingebracht haben, die wurden ja auch ohne größere Debatten einfach mal wieder weggestimmt. Das frustriert zum Schluss. Manche dieser Ideen, die wir eingebracht haben, die fanden dann in Beschlussvorlagen ein halbes Jahr später wieder, haben wir die wieder gefunden.
Also Herr Burger hat bei mir im Podcast gesagt, dass die SPD-Fraktion sich schon jeden Antrag angeschaut hat und wenn er gut war, dann hat man schon dafür gesorgt, dass der im Zweifel eine Mehrheit findet.
Dann soll er mal zurückschauen, was vor dem Platzen der Koalition passiert ist. Ich wüsste keinen, der einfach mal so durchgegangen ist, keinen der Anträge. Wenn man dann das Ziel dadurch erreicht hat, dass irgendwann wieder in der Beschlussvorlage Ähnliches drin gestanden ist, dann sagen wir ja, okay, jetzt ist es für uns nicht profilbildend, aber Ziel erreicht. Und so soll es in der Kommunalpolitik einfach auch sein. Und dann haben wir erlebt so diesen Bruch der Koalition und da hat sich ja, sagen wir mal, haben sich ja Leute gefunden, die weiter gestalten wollten. Also es waren viele, also wie die ÖDP, die Freien, alle, die mit Fraktionsstatus im Stadtrat drin sind, die haben sie auch getroffen außerhalb der Gremien und einmal versucht, Dinge abzuklopfen, was man denn unter der Problematik der Mehrheitsfindung für solche Dinge dann besprochen hat. Das hat am Anfang eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann sind aber so die Themen auseinandergegangen. Und dann ging es um die Saarländer Regenbrücke, um die Mobilitätsdrehscheibe und diese Dinge, die ja sehr kontrovers auch im Abstimmungsverhalten vieler zu sehen ist. Das hat dann mit wechselnden Mehrheiten zum Schluss auch nicht mehr funktioniert. Und wir haben uns aber immer versucht, auf die Sache zu konzentrieren. Und bei manchen Dingen muss man halt, also gerade jetzt, wie beim Haushalt, den wir ja immer noch nicht haben, aber der perspektivisch ja im Februar beschlossen werden soll, mit einer Mehrheit, die sich gefunden hat, mit einem Kompromiss, den man gehen kann, glaube ich, ist das die Verantwortung für die Stadt und die Verantwortung für die Verwaltung, dass sie handlungsfähig ist. Und was man auch tun muss, dass man die Mitarbeitenden in der Verwaltung auch wertschätzt. Wenn dann mal was schief geht, dann gibt's manchmal Dinge, die schlimm sind. Ich spreche mal den Hollerweg an. Aber wenn jemand erklären kann, wo die Fehler liegen, also welche Fehler habe ich gemacht, dann kann man das verbessern und die Fehlerkultur sollte man auch leben. Und dann nicht auch öffentlich in Debatten verfallen, wo man die Verwaltung vorführt.
Bevor wir jetzt in die verschiedenen Themengebiete reinstarten, haben wir in dem Podcast das traditionelle Spiel mit einem Ja-Nein-Block. Da habe ich 15 Fragen und ich würde Sie bitten, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Die erste Frage: Soll die Saarländer Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Nein.
Soll Regensburg in der kommenden Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Ja.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Ja.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Nein.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Nein.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Ja.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Nein.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ja.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Ja.
Soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Nein.
Also wir kommen da später noch drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie beim Thema Stadtbahn das Bedürfnis haben, noch was dazu zu sagen.
Ja, gerne. Ich bin seit Anfang an Stadtbahn-Fan gewesen und bei den Planungen habe ich mir wirklich tief in die Beschlussvorlagen und in die Ziele der Umsetzung eingelesen und war von Anfang an Fan. Bei uns in der Fraktion war das nicht ganz so einfach. Der Joachim war dagegen. Und wir haben uns in der Fraktion darauf geeinigt, zu sagen, okay, da darf jeder, wie er will. Also musste nicht eine Meinung haben. Und dann war es 3-3, also die Hälfte dafür, die Hälfte dagegen. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe die Stadtbahn auch immer nach außen vertreten. Und versucht, wir haben Veranstaltungen gemacht und versucht zu erklären, wo die Vorteile liegen und wo die Zukunftsperspektive einer solchen Stadtbahn liegt, nämlich auch den ÖPNV außenrum, um die Stadtbahn deutlich zu verbessern. Das wurde als viel zu wenig kommuniziert, also da haben wir ein Kommunikationsproblem gehabt. Das hat man ja zum Schluss auch beim Ratentscheid gesehen. Entschuldigung.
Wer ist aber das Wir? Bei der Stadt oder auch bei der Brücke?
Bei der Stadt und also ich glaube, das Meinungsbild der Brücke ist in Einschätzung eher pro Stadtbahn gewesen, obwohl wir Leute dabei gehabt haben, die gesagt haben, nee, brauchen wir nicht.
So habe ich es auch wahrgenommen.
Und diesen Ratsentscheid vorzeitig durchzuführen, das haben wir für einen großen Fehler gehalten, das haben wir auch deutlich artikuliert. Wir waren ja dann nach der Sommerpause vor 2 Jahren eigentlich so weit. Oder ich grenze jetzt mal zeitlich nicht ein, weil das ist dann schwierig. Also wir waren ja eigentlich im Stadtrat so weit, dass wir die Planungen weiter fortführen sollten oder wollten. Und es lagen Beschlussvorlagen vor der letzten 5 Jahre und auch zur letzten Abstimmung, ob wir die Planungen weiter beauftragen, aus denen sich jeder ein eine eigene Meinung bilden konnte. Jeder der im Stadtrat Vertretenen, also die Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das haben zum einen viele nicht gemacht und zum zweiten wollte man sich vor der Verantwortung drücken. Und wir haben eigentlich eingefordert, abstimmen zu lassen über die Weiterführung der Planungen, weil wir die Verantwortung auch bei den Kolleginnen und Kollegen sehen. Was ist denn das für ein Signal, wenn der sagt, schaut da sagen, nö, wir wissen jetzt nicht, sind wir dafür oder dagegen? Hier muss ein politisches Signal kommen aus und das hätte ich mir gewünscht, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Mehrheit für die Stadtbahn, da hätten wir gehabt, auch mit den Grünen, die diesen Ratsentscheid mitgetragen haben. Und das Signal nach außen, ja, die entscheiden nicht und überlassen es jetzt uns. Und das habe ich für fatal gefunden.
Was ich da ganz interessant finde, wo ich auch selber mir noch nicht so ganz klar bin, wie man das deuten soll. Wir hatten ja jetzt am gestrigen Tag, wo wir aufzeichnen, kam Regensburg Digitalartikel zu der Margarete Nau. Ich weiß jetzt die Straße dann nicht, aber alle kennen es, die etwas in Regensburg leben. Da ist so ein ganz kleiner Weg mit so einer Ampel und man kann immer nur einseitig fahren. Und,
das ist die Georg-Herbst-Straße.
Und dort gab es wohl, ich war nicht vor Ort, aber dort wurden irgendwie die Anwohner eingeladen, alle Parteien waren vor Ort. Und vor Ort war anscheinend, wie Stefan Aigner geschrieben hat, eine ganz große Kontrastimmung gegen die Sperrung für Autos dieser genannten Straße. Und ich persönlich denke mir, naja, man kann es schon sperren, da gibt es ganz gute Ausweichmöglichkeiten. Aber anscheinend gab es da ja ein riesiges Kommunikationsdefizit, wenn die Leute das Gefühl haben, mit denen hat davor niemand gesprochen. Dann wird entschieden und dann kommen sie alle her und verkaufen uns irgendwie das, was wir gar nicht wollen. Und das Ganze soll ja irgendwie in unserem Interesse hier auch noch geschehen. Haben wir in Regensburg ein Problem mit Partikularinteressen, also dass Menschen sich vor Ort dann treffen und nur das eigene Interesse nach vorne stellen und das Gefühl haben, über ihren Kopf wird was entschieden und sie wollen es dann nicht? Oder ist das Problem dann eher, dass wir bei der Stadt und auch bei den politischen Parteien in Regensburg ein riesiges Kommunikationsdefizit haben?
Ich glaube, das ist kein Regensburger Phänomen, sondern das ist ein deutschlandweites Phänomen, dass man, wenn man betroffen ist, sein Partikularinteresse versucht, über das der Allgemeinheit zu stellen. Man sieht es ja, man hat es am Thema der Stadtbahn gesehen, man hat es am Thema RKK gesehen, wenn ich unsere großen Projekte nehme. Man sieht es jetzt Land auf, Land ab bei der Diskussion um Windkraftanlagen, um Schienentrassen, um Straßen, um alle Projekte, die eigentlich dem Allgemeinwohl dienen, aber wo die Betroffenen dann sich dagegen stemmen. Und der Tenor ist ja immer, wir sind grundsätzlich nicht dagegen, aber nicht bei mir. Und das ist, glaube ich, so das Problem, das wir haben, wie das in der Georg-Herbst-Straße oder in der Margarete-Nau gelaufen ist. Das tut mir persönlich leid, weil wir davon ausgegangen sind, das wurde in der Sitzung, wenn ich das recht erinnere, auch erklärt, dass man mit den Menschen vor Ort gesprochen hat. Ich glaube, die Sperrung ist sinnvoll im Gesamtkonzept. Hier geht es nicht um die Unfälle zum Beispiel in der Margarete-Nau, hier geht es um die Radunfälle auch in der Prüfinger Straße. Und wenn man da was verbessern kann, dann sollte man die Sperrung aufrechterhalten. Es wird jetzt baulich noch nicht so viel passieren. Das heißt also, wenn man da nochmal in die Kommunikation muss, dann kann man bestimmt nochmal was ändern. Ich war mit dem Kollegen Rottke vor Ort vor 2 Wochen mit einer sehr engagierten Frau Fischer, die auch das Treffen jetzt am vorgestrigen Tag organisiert hat und die Unterschriften gesammelt hat. Und wir sind so auseinandergegangen, oder wir haben uns erst einmal angeschaut, was ist denn im Quartier los? Also ist das einzige Problem in der Margarete-Nau die Georg-Herbst-Straße oder ist es der Park-Su-Verkehr, ist es der Durchgangsverkehr? Und da glaube ich, wenn man an der Stelle jetzt hilft und sagen, wir verbessern die Gesamtsituation im Quartier, dass die Akzeptanz für die Sperrung der Georg-Herbst-Straße auch eine andere sein kann.
Haben Sie den Eindruck, dass wir in Regensburg in der Verwaltung ein riesiges Kommunikationsdefizit haben oder dass einfach die neue Realität ist? Also, dass Menschen einfach vor Ort mobil machen und man damit irgendwie umgehen muss?
Ja, die Frage ist ja, oder ich fange mal andersrum an. Wir haben, glaube ich, In vielen Dingen haben wir vorbildliche Bürgerbeteiligung. Das sieht man jetzt an dem Beschluss zur Obermünsterstraße. Da ist ein jahrelanger Bürgerbeteiligungsprozess gelaufen, wo sich jeder einbringen konnte, der Interesse hat und wo das Ergebnis zum Schluss stimmt. Die Frage ist, mit welchem Aufwand, bei welchen Projekten mache ich, also komme ich in so eine Kommunikation oder gibt es manchmal Dinge, die man auch entscheiden muss und die dann die Leute betreffen, wo man vorher sich nicht alle Meinungen einholen kann und auch einen Entscheidungsprozess durchlaufen muss, der ein schnelles Ziel hat. Dass man manchmal, oder dass wir ein Kommunikationsproblem haben, das glaube ich schon, weil wenn man sieht, wie viele Kommunikationsagenturen wir beschäftigen, um eigentlich das, was man in der Verwaltung und in der Politik für gut hält, nach außen zu kommunizieren, da liegt irgendwo der Fehler.
Muss ich meinen eigenen Berufsstand hier schützen? Das sind oft Agenturen aus Leipzig, ja. Ingolstadt oder so, die irgendwie dann das erste Mal in Regensburg waren und gar keine Ahnung davon haben, wie die Lebensrealität
ist. Ja, und auch wie die Menschen funktionieren. Ja. Also die muss ja wissen, wenn ich kommuniziere, mit wem spreche ich oder mit wem setze ich mich auseinander und wie kann ich mit Empathie, mit Verständnis dann reagieren. Und das schafft niemand, der von außen kommt, aus Dortmund oder Leipzig oder sonst woher.
Ja, die Regensburger sind schon auch ein eigener Schlag.
Naja, aber wenn man sie kennt, glaube ich, dann ist es gut handelbar.
Ja. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand in dem Wahlprogramm, ich zitiere: In diesem Zusammenhang muss auch über die Einrichtung von sogenannten Bezirksausschüssen in den Stadtteilen nachgedacht werden. Was ist ein Bezirksausschuss? Was könnte das sein?
Also auf diese Formulierung sind wir gekommen, weil wir darüber nachgedacht haben und das lässt die bayerische Gemeindeordnung zu, Bürgerräte zu installieren. Und der Begriff war uns einfach zu hochgegriffen beziehungsweise zu institutionalisiert, weil Bürgerräte werden bestimmt oder gewählt. Und ob man allerdings dann vielleicht ein Gremium findet über alle Stadtteile hinweg, die sich mit den Problemen vor Ort beschäftigen, da gehört viel Ehrenamt dazu, da gehören wahrscheinlich auch die Kirchen dazu, dass man die an der Problemfindung beteiligt und diese Probleme dann auch an die Politik kommuniziert. Wenn man einen Stadtrat im Stadtteil hat, dann wird dem viel zugetragen. Aber es gibt da Stadtteile, da ist kein Stadtrat vertreten oder kümmert sich nicht. Und dann wäre das ein Mittel eben, da auch mehr Bürgerbeteiligung zu installieren.
Ich habe, als ich das gelesen habe, mit einer Kollegin gesprochen, die ist in München, sitzt in einem Bezirksausschuss. In München hat man das und die hat da auch sehr, sehr geschwärmt davon. Also ich würde das mit Dachtag vielleicht in zukünftige Koalitionsverhandlungen mal mitgeben, weil ich glaube, dass das Themen wie in der Margarete auch etwas damit entschärfen könnte.
Das ist richtig.
Wenn wir auf den Haushalt blicken der Stadt, das ist ja ein zentraler Punkt auch in diesem Podcast immer gewesen, weil ich einfach sage, naja, wenn wir uns die Finanzplanung der Stadt anschauen und bis 2028 irgendwie über dem Daumen gepeilt minus 60 Millionen allein im Verwaltungshaushalt fehlen, also bei den laufenden Ausgaben und damit noch kein einziger Euro dann für Investitionen freigemacht wurde, dann gibt es schon irgendwie ein strukturelles Problem. Jetzt habe ich jedes Wahlprogramm gelesen und in keinem irgendwie einen 10-Punkte-Plan gefunden, wie man diese 60 Millionen schließen kann. Wir haben schon auch bisher oft erarbeitet, dass es natürlich dann oft eine Aufgabe der Verwaltung ist, auch da Konzepte zu machen. Aber wie könnte man in Regensburg es in den nächsten Jahren schaffen, Kosten oder einerseits Einnahmen zu steigern und auf der anderen Seite auch die Ausgaben etwas zurückzufahren?
Also eben, bevor ich zur Ausgabenseite komme, vielleicht kurz was zur Einnahmenseite. Wir sprechen davon, stabile Gewerbesteuereinnahmen zu haben über die letzten Jahre hinweg mit auf einem gleichbleibenden Niveau. Wir sprechen davon, dass wir einen Einkommensteueranteil haben, der wirklich wächst. Also ich habe mir das jetzt mal angeschaut über die letzten 5 Jahre, das sind fast 20%, die da nach oben gehen. Wir sprechen von einem Umsatzsteueranteil, der nach unten geht. Das ist auch Ausfluss einer privaten Kaufzurückhaltung. Der private Konsum leidet und damit auch die Umsatzsteuereinnahmen des Bundes und damit die Umsatzsteueranteile der Gemeinden. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir betrachten diese Zahlen im Absoluten. Wir haben noch keinen Faktor drin, der die Inflation berücksichtigt. Das heißt, eigentlich nehmen wir jedes Jahr weniger ein, weil die Inflation der letzten 5 Jahre deutlich höher gewesen ist als die Steigerung der Einnahmen. Also das ist zum einen ein strukturelles Problem auf der Einnahmenseite, die man, sagen wir mal, durch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die Unterstützung der Wirtschaft durch die Politik versuchen muss, auf dem Niveau zu halten, im besten Fall nach oben zu bringen, auch über Neuansiedlungen, Neugründungen und solche Dinge, also klassische Wirtschaftsförderung. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Wohnen möglich ist, und zwar für alle sozialen Schichten, für alle Einkommensschichten. Denn ein hoher Einkommensteueranteil deutet auch darauf hin, dass wir gute Arbeitsplätze haben, dass wir gut bezahlte Arbeitsplätze haben, und die Leute müssen wir in der Stadt halten. Und wenn man sieht, dass Familien in den Landkreis abwandern, weil sie keine Wohnung finden, dann muss man schauen, dass man dieses Problem, aus dem Weg räumt. Also die Einkommensseite hängt auch mit vielen Faktoren zusammen, wie man sieht. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, wenn man die Ausgaben betrachtet, dann haben wir natürlich ein strukturelles Problem auch im Verwaltungshaushalt. Das rührt natürlich von Aufgaben, die sich die Kommune selber gibt, also freiwillige Aufgaben, die wir erledigen. Aber es ist auch Ausfluss dessen, was Bund und Land im Endeffekt den Kommunen an Aufgaben übertragen, ohne den finanziellen Ausgleich zu finden. Also wir sprechen jetzt mal von 100 Milliarden für die nächsten 12 Jahre aus dem Sonderfonds, auf Sondervermögen. Das, wenn man mal runterbricht und mal schaut, was in Bayern ankommt, weil die Kommunen sind der Bestandteil der Länder. Das heißt also, dieses Geld geht erst einmal an die Länder. Da haben wir einen Filter drin und der, glaube ich, ist in Bayern kein grober Filter, sondern da wird bei den Kommunen weniger ankommen. Das heißt, die Aufgabenbewältigung, die ist nicht gegenfinanziert. Und auch da erwarte ich von SPD und CDU, CSU, die in der Regierung jetzt beteiligt sind, andere Reaktionen. Die wissen, sprechen vor Ort alle davon, dass man dieses Problem lösen muss. Aber man macht es einfach mit Geld, und das Geld reicht nicht. Auch bei der Förderung des Wohnungsbaus. Und dann müssen wir natürlich auch bei den Investitionsprogrammen ein bisschen aufpassen. Wir geben uns Investitionsprogramme, die über die Finanzierbarkeit und über die Machbarkeit, über die Umsetzung hinausgehen. Und das bindet Kapital, weil wir ja für die Projekte Kapital einstellen müssen. Das heißt, wir sprechen zum Schluss von einer geplanten Verschuldung, die vielleicht so bis 28 oder 30 vielleicht so um die 500 Millionen ist, da wird man eh schon übel, und einer Sollverschuldung, die deutlich drunter liegt. Und das ist dem Investitionsprogramm geschuldet. Und da müssen wir uns ehrlicher machen und schauen, dass wir die Finanzmittel nicht binden, wo es nicht nötig ist. Wie man den Verwaltungshaushalt an sich strukturiert, da funktioniert es auch immer ganz einfach, wenn man sagt, ja okay, wir müssen am Personal sparen. Das kann man tun. Man muss den Bürgerinnen und Bürgern bloß auch erklären, dass dann die Leistungen, die die Kommune anbietet, dass die weniger werden. Und spätestens bei der Diskussion um den Winterdienst, wo ich dann sage, Moment einmal, heute räumen wir erst um 12, weil vorher haben wir nicht das Personal, dass wir zu dir in deine Tempo-30-Zone kommen, dann wird man auch da erleben, dass die Leute nicht zufrieden sind. Und das ist so ein Spagat, der ist für die nächsten Jahre sehr spannend.
Da fand ich jetzt ehrlich gesagt auch die Debatte, die kürzlich irgendwie in einem Ausschuss war, etwas absurd, fast schon, weil es ist irgendwie wünschenswert, dass Radwege geräumt werden in der Stadt. Aber wenn wir sehen, was los ist in der Stadt, wenn mal irgendwie um 10 Uhr noch nicht jede einzelne Straße geräumt ist und dann darauf auch noch jetzt alle Radwege geräumt werden sollen oder jetzt mal erstmal ein Pilotprojekt und dann aber auch die ganzen Hauptradrouten, dann kann man ja ungefähr auch überschlagen, was das dann an zusätzlichem Personal ist, was da eingesetzt werden muss. Jetzt habe ich bei Ihnen bei der Antwort noch nicht so ganz herausgehört, was Möglichkeiten sein könnten. Joachim Wohlbergs bringt ja immer den Vorschlag ein. Das ist auch eine klassische Frage jetzt im Podcast immer gewesen, dass beispielsweise das alte Rehwag-Gelände verkauft werden soll. Das wäre jetzt so eine einmalige Finanzspritze für die Stadt Regensburg. Aber was könnten auch so Ausgaben sein, die man sich schenken kann als Stadt? Was wären so Dinge, die wir uns in den letzten Jahren geleistet haben, aber wo wir einfach sagen müssen, das ist jetzt nicht mehr drinnen?
Ich glaube gar nicht, dass wir so und so sehr viel geleistet haben. Also wir haben die Großprojekte nicht umgesetzt. Wenn wir uns die geleistet hätten, würde jetzt noch ganz anders ausschauen. Und ich habe im Moment, und da so ehrlich muss man sein, keine Antwort darauf, wie man das in den nächsten Jahren anpackt. Aber das liegt auch daran, dass wir als Stadträte nicht Teil der Verwaltung sind. Das heißt also, in die Verwaltung reinzuhören und die Strukturen zu überblicken und an den Strukturen was zu verändern, dazu muss man im Rathaus sitzen. Und dann kann man die Frage, glaube ich, deutlich besser beantworten. Einmalige Effekte, wie beispielsweise der Verkauf von Grundstücken, sprechen wir hier jetzt von dem REWAG-Gebäude, oder beispielsweise auch an der BS3, also in der Berufsschule 3, in der Prüfinger Straße, anderen Standort suchen, das Grundstück vermarkten, wären schon Stellhebel, aber die greifen ja nur kurzfristig, das ist ja nicht nachhaltig.
Wenn wir auf den Bereich Verkehr schauen, da haben wir ja auch schon über die Stadtbahn gesprochen, da fand ich auch ganz interessant ein paar Punkte, die Sie eingebracht haben, weil das auch ganz, ganz neue Vorschläge waren, die ich jetzt so in den anderen Programmen nicht gelesen habe. Einmal das Thema Seilbahn, da können Sie ja vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil das dann wieder so ein Projekt ist, was ganz neu in der Debatte wäre. Also wir haben mal, ich glaube 2021 rum, mal kurz in der Stadt drüber gesprochen gehabt, aber das ist jetzt irgendwie kein Thema, was größer Thema war die letzten Jahre. Was ich aber fast noch interessanter fand, dass sie die Gleisanlagen im Bahnhof überbauen wollen und dort die Busdrehscheibe draufsetzen wollen. Wie kann man sich die Verkehrspolitik der Brücke vorstellen? Werden dann überall Seilbahnen gesponnen und weiß nicht, wir kriegen...
Wie ein Spinnennetz.
Und wir kriegen Flugtaxis, weil ich will es gar nicht lächerlich machen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ein ganz neuer Ansatz einfach da ist, wie man Verkehrsprojekte auch in der Stadt denken könnte.
Ja, man spricht ja immer von Visionen und manche Visionen haben wir auch da reingeschrieben. Wie die Idee, die Gleise zu überbauen, weil da hätte man eigentlich genügend Platz am Bahnhof, um da einen Busbahnhof abzubilden, der einen direkten Anschluss an die Gleise hat. Also jetzt ist es im Moment so, dass ich vom ZOB zu Fuß noch relativ, also keinen kurzen Weg habe zum Bahnhof und diesen Anschluss an die Gleise, das wäre so eine Vision, die man hat. Ob das durch umsetzbar und finanzierbar ist, das wissen wir noch nicht, aber das muss man diskutieren. Zum Thema Seilbahn hatten wir ja in 2020 oder 2021 mal einen Antrag drin, sich damit zu beschäftigen. Unsere Forderung am Anfang dieser Legislatur war, dieses neu gegründete Amt für den Neubau einer Stadtbahn umzubenennen in ein Amt für Mobilität. Weil unserer Meinung nach war das damals eine zu einseitige Betrachtung, also nur die Stadtbahn zu betrachten und vielleicht den Busverkehr außenrum, aber in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nur die Stadtbahn und nicht gleichzeitig die Alternativen zu prüfen. Also sich mit der gleichen Energie oder ähnlicher Energie alternativ damit zu beschäftigen, was passiert, wenn wir zu dem Schluss kommen, die Stadtbahn gibt's nicht. Das hätte auch planerisch passieren können, dass man sagt, das funktioniert nicht. Und die Chance wurde versäumt. Also man hat sich nebenbei mit nichts anderem beschäftigt. Wir hatten 21 dann eben auch gefordert, sich mal mit der Idee einer Seilbahn zu beschäftigen und mal eine Machbarkeitsstudie aufzulegen, parallel zu den Stadtbahnplanungen. Das ist leider nicht geschehen und somit, glaube ich, haben wir einfach in der Verkehrswende, wir haben auch wichtige Zeit verloren. Fangen jetzt an, wieder seit dem Ende oder dem Aus der Stadtbahn uns mit den Bussen zu beschäftigen, aber haben eigentlich keine echten Alternativen. Und Seilbahnen an sich, gibt es jetzt in Paris, gibt es eine, in vielen anderen Städten gibt es Seilbahnen. Warum sollte das bei uns nicht möglich sein, auch aufgrund der topografischen Lage von Regensburg?
Ich bin gerne in Tiflis, in Georgien, dort gibt es auch viele Seilbahnen. Ist auch sehr spannend, wie man dann über die Staus drüber, wie heißt es dann, fliegen kann? Fliegen kann, genau. Aber würden Sie sagen, dass wir ein Verkehrsproblem in Regensburg haben?
Ja, aber auch das ist von zwei Seiten zu betrachten. Zum einen haben wir noch einen zu hohen Anteil des Individualverkehrs in Regensburg. Also selbst, und das hat die Studie zum oder Verkehrsgutachten für den Großraum auch gezeigt. Selbst Fahrtstrecken, die ich jeden Tag gleich zurücklege, also meine täglich Fahrt zur Arbeitsstätte hin und zurück, die passieren oft mit dem Auto, obwohl ich die Alternative über den ÖPNV oder wobei viele, glaube ich, einfach die Alternative ÖPNV gar nicht betrachten, sondern aus einer Bequemlichkeit heraus oder aus sonstigen Gründen aufs Auto zurückgreifen. Also
da gehöre ich dazu.
Ja, da muss eine Bewusstseinsänderung vielleicht daran. Den Anteil des Radverkehrs zu stärken, das ist ja gelungen die letzten Jahre, da muss man ran. Also man muss noch stärker und schneller in die Umsetzung des Radentscheids kommen und der Hauptradrouten. Und dann haben wir natürlich auch ein Riesenproblem dadurch, andersrum. Wir machen unsere Hausaufgaben in der Stadt, glaube ich, gar nicht schlecht. Weil wir versuchen, diesen Verkehrsverbund, wie er jetzt besteht, einfach ein bisschen aufzudröseln. Aber wir haben das Problem der vielen Arbeitsplätze. Also das ist kein Problem, das ist ja Gott sei Dank so. Aber dadurch einfach viele Einpendler. Und hier muss es in der Kommunikation im Landkreis, da muss es vorangehen. Ich habe vorher dieses Verkehrsgutachten für den Großraum angesprochen, das letztes Jahr, glaube ich, fertig geworden ist, und 42 direkte Handlungsempfehlungen an die Stadt und an den Landkreis ausspricht, dann muss man sich daran orientieren. Ich war auf der Abschlussveranstaltung, als dieses Gutachten vorgestellt worden ist, und die Reaktion der Landrätin oder auch von anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Landkreis, die war enttäuschend, weil da gab es keine Aufbruchsstimmung, sondern da gab es so die Stimmung, naja, können wir eh nicht umsetzen. Und auch daran muss man arbeiten, dass wir diesen innerstädtischen Verkehr, dass wir den für uns lösen, aber auch für die Pendlerinnen und Pendler.
Das ist eine gute Überleitung zum Thema Klima. Und zwar ist es so, bevor die letzte Stadtratswahl war, waren wir in so einer Hochphase der gesellschaftlichen Stimmung, dass schnell was passieren muss. Ich glaube, das sieht man ja auch darin, dass irgendwie Grüne und ÖDP ein Drittel oder knapp ein Drittel der Stadtratssitze haben. Sie würde ich da auch in das Lager so Pi mal Daumen dazuordnen, nicht so ganz, aber irgendwie dann trotzdem klimaaffin. Jetzt hat sich die Stadt ja eigentlich sehr ambitionierte Ziele gegeben. Also die gescheiterte Koalition wollte ja die Stadt bis 2035 klimaneutral machen. Ein paar Tage bevor jetzt auch diese Folge veröffentlicht wird, wird ja auch berichtet, wie weit man ist beim Green Deal. Und ich habe da ganz viele Daumen nach unten gesehen oder so Mittelstriche gesehen und wenig Fortschritte auch, die gemacht wurden in den vergangenen Jahren. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie keine Aufweichung der Ziele vom Green Deal wollen, jedoch auch kein rein ideologisches Handeln. Was bedeutet das? Wie kann man sich so die Klimapolitik oder so generell die Transformationspolitik von Ihnen als Oberbürgermeister vorstellen?
Wir haben uns ja im Green Deal explizit Ziele gegeben. Also Reduktion des CO2-Ausstoßes um 65% gegenüber dem Basisjahr 1990. Das heißt eine klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030 und eine klimaneutrale Stadt bis 2035. Jetzt machen wir natürlich über verschiedene Projekte, also nehmen wir mal Verbesserung der Verkehrssituation. Ich nehme mal beispielsweise die Entscheidung jetzt für das Energieareal Ost, verschiedene Dinge über die mögliche. Wir kriegen jetzt die kommunale Wärmeplanung im Laufe des Jahres und muss da sehen, wie man mit Wärme umgeht, also mit der Wärmeversorgung. Wird's in bestimmten Quartieren wird's eine zentrale Wärmeversorgung oder nicht? Da wo sie nicht möglich ist und umgesetzt werden kann, muss man mit den Leuten reden, wie man denn mit diesem sogenannten, ich spreche es ungern aus, aber umgangssprachlich ist es ja das Heizungsgesetz umgeht. Jetzt heißt es Gebäudemodernisierungsgesetz, glaube ich, hat die neue Koalition das Gesetz umbenannt. Dass man diese Bereitschaft, also dass man hier auch die Kommunikation verändert und erklärt, was eigentlich der Ausfluss dessen ist, was vorgeschlagen wird, weil in der öffentlichen Diskussion ja der Heizungstausch einfach immer negativ betrachtet ist. und eigentlich gar nicht so schlimm ist. Der Wärmeverbrauch hat einen Anteil von 50% unseres oder 40% unseres CO2-Ausstoßes. Also da muss man dran arbeiten. Und man muss der Industrie unter die Hände greifen mit solchen Dingen wie beispielsweise der Solarversorgung im Osten. Und es ist ja auch so, dass es von Seiten der EU, ich nehme jetzt beispielsweise mal die Abkehr vom Verbrenner aus, ich nehme unsere Bundesregierung, die daran zweifelt, ob man die Klimaziele erreichen bis zum festgesetzten bis zum festgesetzten Datum. Ich nehme unsere Landesregierung, ich nehme unseren Landesvater, den Herrn Söder, der sich ja ambitionierte Ziele gesetzt hat und sie jetzt, weil er merkt, er kommt da nicht durch, nach hinten verschiebt. Aber das ist der falsche Reflex. Wenn man sich Ziele gibt, dann sollte man die auch verfolgen. Und selbst wenn man merkt, dass man vom Pfad vielleicht abweicht, sollte das Ziel immer das gleiche bleiben. Und wenn wir im Monitoring sehen, wie die das Leitbild Energie und Klima, also wie die Umsetzung hin zur CO-freien Stadt, wie da der Pfad ist und dass wir uns bis 2030 und 35 wahrscheinlich werden wir das reißen. Aber jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir es halt 5 Jahre später, weil dann werden wir es vielleicht erreichen. Aber ich habe die Befürchtung, dass man sich dann in die Hängematte begibt und sagt, naja, okay, jetzt müssen wir es auch nicht mehr so schnell umsetzen, weil es ist immer mit Veränderungen für Menschen verbunden und wir sehen, dass Veränderung für Menschen immer schwer ist. Also diese Bewusstseinsveränderung, da die Verhaltensveränderung schwer ist.
Ich habe natürlich mit dem Herrn Suttner oder auch der Frau Siegloch lange drüber gesprochen gehabt, einfach auch, weil das sehr zentrale Themen sind dieser beiden Parteien. Ich habe jetzt persönlich mal mitgenommen oder habe als eigenes Fazit gezogen, wir haben ja einerseits diesen Klimavorbehalt in Regensburg, wo dann immer jemand aus der Verwaltung zu einem Beschluss dazu schreibt, entspricht dem Leitbild oder entspricht dem nicht. Ich habe jetzt nie gelesen, nein, macht das auf gar keinen Fall, das ist kompletter Humbug, das entspricht gar nicht diesem Leitbild. Das kann man wahrscheinlich in der Stelle auch gar nicht so reinschreiben. Aber wäre es nicht gut, dann irgendwie als Oberbürgermeister dieser Stadt seine Verwaltung zu ermutigen oder auch die Expertinnen und Experten, dass sie tatsächlich auch intervenieren und sagen, Leute, das können wir nicht machen, weil das überhaupt unserem Leitbild nicht entspricht. Oder man setzt diese Maßnahme um, aber gleichzeitig verknüpft man das dann mit einer anderen Maßnahme, die dann massiv CO2 einsparen würde. Wäre es nicht gut, da irgendwie so Mechanismen in die Verwaltung einzubauen? Weil der Zwang ist ja immer, diese eine Entscheidung machen wir jetzt trotzdem nochmal so, wie wir es früher gemacht hätten und die nächste werden wir dann aber anders machen. Und dieser Zwang setzt sich ja dann immer weiter fort.
Also ich glaube, dass dieser Klimavorbehalt zum einen bei den Mitarbeitenden in der Verwaltung nicht so beliebt ist, dass er nicht mit Werf verfolgt wird. Und wenn man die kritischen Klimavorbehalte, die wir in den letzten Beschlüssen hatten, wenn man die liest, dann ist das genau der Reflex, den Sie beschreiben, nämlich wir machen mal weiter so. Es hat kaum ein Beschluss eine negative Folge fürs Klima. Und wenn, dann ist sie so zu beurteilen, dass man drüber hinwegsehen kann. Die spannendste Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist, wie gehen wir mit dem Klimavorbehalt bei dem Ausbau der Nordgasstraße um? Dazu haben wir ja keine Antwort. Wir sind Befürworter des Ausbaus, aber vor dem Hintergrund wäre die Frage schon zu stellen. Ne?
Ich meine, Sie kommen ja, meine ich gelesen zu haben, aus der Konradsiedlung. Das ist insofern spannend, weil Sie in der Konradsiedlung leben und Stadtbahnbefürworter waren oder in der Konradsiedlung leben und auch Befürworter der Nordspange sind. Wie beurteilen Sie dieses Projekt? Weil da haben wir ja schon zwei Blöcke, die sich gegenüberstehen, also beispielsweise die CSU, die dann wiederum sagt, es braucht dieses Projekt, wir brauchen Verkehrsinfrastrukturprojekte, wie sollen wir das ansonsten hinbekommen, beispielsweise die A93 ausgebaut wird und auf der anderen Seite die Grünen oder die ÖDP, die auch valide sagen, naja, also wir haben dieses CO2 oder das Klimaleitbild und das passt ja überhaupt nicht zusammen.
Also wir haben, auch das war ein Thema, bei dem wir im Verein und auch in der Fraktion lange diskutiert und gehadert haben. In der ersten Betrachtung habe ich immer gesagt, das ist die Begrifflichkeit, die habe ich geprägt, ein aus der Zeit gefallenes Projekt. Ich glaube, heutzutage wird man das so nimmer planen.
Ich meine, dass es fertig geplant wurde, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
Ja, in den Grobplanungen. Also die, wenn man da kurz auf die Planungen reflektiert, wir sind in Planung in der Leistungsphase 1 bis 2. Also das sind jetzt Vorplanungen, die aufbauen auf den ersten Planungen aus, was weiß ich, vor 20 Jahren. Aber es werden neue Planungen, wobei neue Verbindungen mitgedacht werden, sprich ÖPNV, Fahrradverkehr und solche Dinge. Das vergisst man in der Diskussion auch, dass das ja keine alte Planung ist, die man einfach übernimmt, sondern dass man schon sich Gedanken macht, wie man die verkehrliche Situation für alle verbessert. Und dann haben wir uns aber die ganze Situation angeschaut und es gibt einfach, und da ist das Planfeststellungsverfahren zumindest für die Saarlaner Regenbrücke, das ist durch bis zum obersten Verwaltungsgericht in München. Ist es bestätigt, die Planfeststellung ist durch und damit besteht Baurecht. Jetzt kann man natürlich die ganze Diskussion nochmal aufmachen, also die damals schon geführt worden ist und das wird ja versucht. Das ist auch legitim. Aber wir haben uns dazu entschieden, uns für das Projekt auszusprechen, auch vor dem Hintergrund, dass wir die Stadt als einen verlässlichen Vertragspartner bezeichnen oder auch etablieren wollen. Das heißt, es gibt Verträge, die sind Planungsverträge, die sind geschlossen zwischen der Stadt, zwischen dem Freistaat, am Bund, am Landkreis und der Marktgemeinde Lappersdorf. Und da halten wir uns gebunden dran. Und das war einer der Argumente für das Projekt, es jetzt umzusetzen. Ich bin der Überzeugung, dass die Leute in der Amberger Straße und auch in der Frankenstraße dankbar sein werden für eine Verkehrsentlastung. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn wir dieses Projekt jetzt schon kriegen, dann sollten wir auch die positiven Begleiterscheinungen mit bedenken. Der Tunnel ist ja nicht bloß ein Lärmschutz, sondern er verbindet auch zwei Stadtteile miteinander. Der Tunnel wird begrünt, es wird Durchwegung geben und das ist auch eine Chance. Wo wir aufpassen müssen, wir sprechen ja immer von der Stadtautobahn bis über die Landshuter Straße nach Burgweindeck an den Autobahnanschluss. Ich glaube, da müssen wir Instrumentarien an die Hand nehmen, die spätestens diesen Durchgangsverkehr an der Kreuzung Walhalla Allee, also beim Deetz, ableitet über die Osttangente auf die Autobahn. Da haben wir keine Wohngegenden mehr, keine Wohngebiete mehr, da ist nur Industrie. Das, glaube ich, könnte eine verträgliche Lösung sein. Der Ansatz, den Durchgangsverkehr über die Landshuter Straße zu verhindern, der muss priorisiert werden.
Das Projekt wird ja auch sehr stark von der Wirtschaft gefordert. Die IHK, wenn man so die letzten Äußerungen anschaut, sind gerade nicht ganz zufrieden mit der Stadtpolitik oder auch mit Weichen, die in der Stadtpolitik getroffen werden. Was würden Sie als Oberbürgermeister machen, um die Wirtschaft in Regensburg zu stärken?
Also die Wirtschaftsförderungspolitik, die man in den letzten Jahren begonnen hat oder in den letzten Jahrzehnten mit der Clusterpolitik, mit einer echten Wirtschaftsförderungspolitik, mit dem Ausbau der Kultur- und Kreativwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, da liegt noch Potenzial drin, den muss man weiterführen. Wir geben beim Thema Wirtschaftsförderung noch keine Antwort darauf, wie man mit Einzelhandel und Handwerk umgeht. Auch die verdienen eine Förderung und auch da liegt Potenzial drin an Arbeitsplätzen und an Beschäftigung. Wir wollen auch einen Expertenrat, also sowas wie vielleicht, ich sage ungern runder Tisch, weil da gibt es schon so viele, wo man uns mit den Kammern und mit den Verbänden zusammensetzt und in den regen Austausch geht. Gewerbesteuer muss konstant bleiben, das ist klar. Ich weiß nicht, warum die CSU davon spricht, dass alle anderen die Gewerbesteuer erhöhen wollen und sie sagen, nein, wir machen es nicht.
Ernsthaft habe ich
gar nicht bekommen. Die Gewerbesteuer bleibt stabil, einer der Slogans.
Okay. Ich stelle dir die Frage auch jedem Gast und ich glaube, ich hatte ein oder zwei Fälle, wo zumindest kurz mal gezögert wurde, aber nicht, wo gesagt wurde, na klar, werden wir sie erhöhen. Ansonsten habe ich nur Absagen bekommen.
Ja. Dann geht es natürlich auch um das Thema Verkehr und die Erreichbarkeit von Unternehmen. Das heißt also nicht bloß für den Lieferverkehr, sondern auch für die Mitarbeitenden. Das ist ein Riesenthema und deswegen beschäftigt sich die IHK natürlich auch intensiv mit der Saarlander Regenbrücke, die jetzt Nordspange heißt.
wenn wir, ich nenne es gerne die Achse der Trigger, also einmal den Hauptbahnhof, dann über die Maximilianstraße zum Neupfarrplatz und dann generell auch die Altstadt mit der Verkehrsberuhigung der Altstadt. Das sind ja alles gerade so Themen. Wenn ich das von außen bewerten müsste, welche Themen werden gerade primär in diesem Wahlkampf gesetzt, dann sind es diese. Also die Durchgangssperre am Bahnhof muss weg. Maximilianstraße, riesiges Kriminalitätsproblem. Dann Galeria Kaufhof, machen wir es entweder auf der einen Art und Weise oder auf der anderen Art und Weise, aber das sind unsere ganz klaren Ziele, was wir aus diesem Gebäude machen werden. Wie blicken Sie so auf die Debatte, die wir dort führen und was wäre die Lösung der Brücke, um ja Lösungen auf dieser Achse der Trigger zu finden?
Also auf alle drei.
Ja.
Also es wird ja jetzt von der CSU diskutiert, diese Ost-West-Verbindung wieder aufzumachen. Okay, wir hatten einen Antrag drin, als es um die Sperrung ging. Also die erste Sperrung, die vollzogen worden ist, die eben die Ost-West-Beziehung zugemacht hat. Und wir haben gesagt, wir wollen das wieder aufgehoben haben, haben aber allerdings im gleichen Antrag darauf hingewiesen, dass die Situation in der Albertstraße für den Busverkehr eine untragbare ist und dass die verändert werden muss. Die Koalition hat mit den Stimmen der CSU ganz explizit im Planungsausschuss für die Sperrung, für die Ost-West-Sperrung gestimmt. Und jetzt hat man es baulich umgesetzt und jetzt, glaube ich, ist die Situation so, wie sie ist und ich würde es auch aufrechterhalten.
Sind Sie zufrieden mit diesem Provisorium?
Ich glaube, naja, es ist ein Stück besser geworden. Also ich glaube, wenn man vom Bahnhof rauskommt, ist es etwas einladender, aber steckt da noch Potenzial in der Fläche. Man hat ja sich verabschiedet von dem Umbau dieses Bahnhofsvorplatzes von Seiten der letzten Koalition, dass man das Ding rausnimmt. Inwieweit es schnell wieder zum Thema werden kann aufgrund der finanziellen Lage und der Prioritätensetzung, wofür man Geld ausgibt, das muss man sehen.
Dann haben wir ja die Situation in der Maximilianstraße, oder ich hole mal etwas aus. Wir hatten ja kurz nach Corona eine Phase, in der wir beispielsweise schon, würde ich sagen, junge tunesische Männer hatten, die fast schon bandenkriminalitätsmäßig vorgegangen sind und tatsächlich, würde ich sagen, für Rabatz gesorgt haben in dem ganzen Areal. Das hat man dann mit politischem Tamtam auch ein Stück weit, würde ich sagen, gelöst. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass die Polizei, glaube ich, auch ganz zufrieden ist mit der Situation am Bahnhof herum. Aber gleichzeitig wurde das Problem in Anführungszeichen ein Stück weit in die Maximilianstraße verlagert. Und dort gibt es ja gerade einige Anwohner oder Leute, die Firmen vor Ort haben, die sich darüber beschweren, dass die Maximilianstraße gerade in einem Zustand ist, der so nicht in Ordnung ist. Würden Sie sagen, dass wir dort ein Problem haben, das gelöst werden muss?
Ich glaube, wir haben schon ein Problem, das gelöst werden muss, und zwar in der gesamten Maximilianstraße. Wenn man die Entwicklung der letzten 30 Jahre oder 20 Jahre in der Maxstraße sieht, dann haben wir ja ein Problem des Trading-Down-Syndroms. Das heißt, die Qualität des angebotenen Sortiments über den Einzelhandel ist immer weiter nach unten gegangen. Dann bis zu einem 1-Euro-Laden. Und das ist für eine Straße, für einen Straßenabschnitt eigentlich das Schlechteste, was passieren kann, weil man auch ein anderes Publikum anzieht. Zudem ist ja die südliche Maximilianstraße in der Nähe zum Bahnhof und Bahnhofsareale ist ja überall so, dass sie da ein gewisses Klientel aufhält und ich sage mal, unsere Drogensüchtigen, die kommen auch viel mit dem Zug und dann müssen die durch den Bahnhof. Was jetzt passiert ist, ist eine Verbesserung, glaube ich, ums Schwammerl rum, also um Fürst-Anselm-Allee, die südliche Maximilianstraße und auch den Bahnhofsvorplatz. Aber dass das eine Verdrängung sein wird, das hätte eigentlich allen klar sein müssen. Die Leute werden ja deswegen nicht weniger, die suchen sich neue Plätze. Und Drogenhandel passiert da, wo Drogensüchtige sich aufhalten. Und Drogensüchtige immer in der Ecke zu stellen, das kriminell ist, das halte ich für den größten Fehler, den man macht. Aber das macht die öffentliche Wahrnehmung schon. Das sind kranke Menschen, denen man helfen muss. Und was uns wichtig wäre, das wären auch Räume, Konsumräume für Drogensüchtige, wo man sie begleiten kann, wo man sie beraten kann, wo sie kontrolliert ihre Drogen auch einnehmen können. Sie sind ja abhängig und solange sie da nicht gesunden, wird das Mittel bleiben, die Sucht zu befriedigen. Leider ist es ja so, dass Drogenkonsumräume in Bayern nicht erlaubt sind. Das heißt, der Freistaat wehrt sich vehement gegen solche Räume, die einen Teil, und da kann man ja auch mit vielen Leuten sprechen, also bei uns auf der Liste Ben Peter, der die Situation genau kennt am Bahnhof und in der Maxstraße, dass man mit solchen Mitteln versuchen kann, das Ganze ein bisschen zu lenken. Und dann muss natürlich auch der Kontrolldruck noch ein bisschen, der muss erhöht werden in der Maxstraße. Und da ist die Polizei auch aufgefordert, mehr zu tun.
Und welche Vision haben Sie für den Galeria Kaufhof?
Also erst einmal muss man jetzt sagen, wenn jetzt im Mai wer anders da vorne dran ist, dann muss man konsequent und wirklich mit Druck dran arbeiten, dass dieses Problem der Eigentumsverhältnisse gelöst wird. Sprich, verkauft, wird er verkauft oder wird er nicht verkauft, an wen wird er verkauft, zu welchem Preis wird er verkauft. Und da muss man wirklich Druck machen. Es war jetzt wieder ein Versuch der Eigentümer über die EMZ, das habe ich für unmöglich gefunden, dass man den ehemaligen Ministerpräsidenten Koch dazu Wort kommen lässt, der eigentlich, das war das gleiche Ziel wie die Diskussion um das arabische Zentrum da drin, einfach Angst zu machen und den Preis nach oben zu treiben und hier den Ball immer der Stadt zuzuspielen. Das war genau im zweiten Artikel, also mit Koch, war das gleiche Ziel, das die verfolgt haben. Und also Eigentumsverhältnisse so schnell wie möglich kehren. Im Zweifel, je nach Preis, ankaufen und dann die Nutzungen reindenken, die für die Altstadt wichtig sind. Also das ist der Einzelhandel, das ist eine kulturelle Nutzung. Es kann eine Bücherei sein. Der Florian hat gesagt, wir brauchen unten ein Rollschuh-Disco oder irgendwie so. Man kann ja da viel denken. Aber ob die Stadt das dann als in Eigenregie umsetzt oder ob man sich jemand sucht, der die Nutzungen umsetzt, das muss man mal sehen. Muss belebt werden, so schnell wie möglich. Von einem Abriss würde ich absehen. Sondern man kann aus so einem Gebäude schon viel machen.
Wir haben ja vor kurzem den Regensburger Armutsbericht bekommen. Kleiner Teaser, jetzt paar Tage nach dieser Folge hier kommt die Folge mit zwei Autoren des Regensburger Armutsberichtes, die auch geschildert haben, wie sie selber, was sie in der Erarbeitung des Berichtes so erlebt haben und auch die Situation und was mögliche Lösungen sein könnten. Wenn Sie auf die Stadt Regensburg blicken, würden Sie sagen, dass wir ein Problem mit Armut hier haben? Weil einerseits sind wir ja schon eine boomende Stadt und wenn man sich das BIP pro Kopf anschaut, dann gibt es wenige Regionen in Deutschland, die deutlich besser aufgestellt sind als wir. Auf der anderen Seite haben wir die Tafel, die Regensburger Herzen, die fürstliche Notstandsküche und sehen ja auch in den Straßen, dass viele Menschen schon ein Problem in dieser Stadt haben. Wie kriegt man das als Oberbürgermeister auch gelöst, da gegenzusteuern?
Also zum einen bin ich sehr dankbar, dass es diesen Armutsbericht gibt und dass er auch weitergeschrieben wird. Manchmal hat man so das Gefühl, jetzt ist Wahlkampf, jetzt ist dieses Thema natürlich präsent, aber manchmal hat man so das Gefühl, Politik nimmt so einen Bericht zur Kenntnis und legt ihn dann in die Schublade, obwohl dieser Katalog Maßnahmen zur Verbesserung definiert. Und ich nehme mal ein Beispiel heraus, das mir als Konrad Südler besonders auffällig war. Das ist die Situation in der Isarstraße, wo man in diesen vielen Genossenschaftswohnungen wirklich arme Leute drin sitzen haben. Und wie kommt man, die eigentlich auch Unterstützung von Seiten der Kommune in Anspruch nehmen könnten und das aber nicht tun, um ihre Lebenssituation zu verbessern, also ich spreche mal Wohngeld beantragen, diese ganzen Dinge, weil sie es vielleicht zum einen nicht wissen oder weil sie sich schämen. Und da hilft nur aufsuchende Aufklärungsarbeit oder die Schaffung von Begegnungsräumen. Also da muss ja auch ein Ziel in allen Stadtteilen sein, dass man wieder Begegnungsorte, zentrale Orte schafft, wo sich Leute konsumfrei treffen können, wo man vielleicht ein Beratungsangebot ganz niederschwellig macht und da einfach die Einsamkeit zum einen, aber auch, sagen wir mal, die Aufklärungsarbeit zur Unterstützung deutlich verbessern kann. Und da nehme ich die Kirchen so ein bisschen auch in die Pflicht. Also soweit man das tun kann und darf, die sind ja sozial natürlich auch sehr gut unterwegs. Also viele Trägerschaften der Kirchen ermöglichen auch überhaupt, dass in der Stadt Kinderbetreuung und solche Dinge funktionieren, Pflege. Aber es werden in den nächsten Jahren die Kirchenräume auch offener sein werden müssen. Es gibt Zusammenlegungen der Pfarreien. Wir haben also dann Räume zur Verfügung, wo man vielleicht solche Begegnungsstätten etablieren kann. Das ist bei der katholischen Kirche nicht anders als bei der evangelischen. Deswegen sehe ich da schon ein Potenzial in allen Stadtteilen, dass man mit den Kirchen spricht, um an die Menschen ranzukommen und zum Zweiten aber um Begegnungsorte zu schaffen. Und da, glaube ich, ist schon ein Hebel.
In dem Gespräch haben wir auch ein Stück weit herausgearbeitet, dass gerade die Straßenzüge, in denen viele arme Menschen leben, die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist. Ich selber habe mir das auch angeschaut. Dort wird auch viel AfD gewählt beispielsweise, weil die Menschen, die dann überhaupt noch wählen gehen, dann Protest wählen. Ich habe auch mit Jakob Friedel gesprochen gehabt und der hat in der Gericke Straße ja seinen Laden dort und hat wirklich täglich mit den Menschen zu tun, auch die, über die wir dann oft sprechen und die wir dann irgendwie unter Arm subsumieren. Wie würden Sie als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass man diese Menschen auch wieder zurück für Politik, für Stadtpolitik, für auch das gesellschaftliche Miteinander gewinnen kann?
Also dazu gehört einfach, dass man die Lebenssituation der Menschen stabilisiert oder verbessert, Angebote schafft, kommunale Unterstützung anbietet und auch kommuniziert, so wie ich das in der vorherigen Antwort schon gesagt habe. Und dann wird es schwierig, glaube ich. Also die Leute, glaube ich, suchen nicht immer nur den Protest, sondern sie suchen einfache Antworten, mit denen man sich identifizieren kann warum man dann die AfD wählt. Aber ich glaube, es ist einfach, es muss, oder die Menschen müssen spüren, es verändert sich für mich was. Ich bin nicht alleingelassen. Und man kümmert sich um mich. Das ist ja immer der Vorwurf, bei uns geht alles bergab. Wir kümmern uns um die anderen, aber um die eigenen Leute nicht, was ja Quatsch ist. Aber die Antworten auf die Fragen zu finden, das wird eine spannende Zeit. Und dann mag ich nochmal ganz kurz zum Jakob Friedel was sagen. Ich bewundere den, also erst machen wir ein bisschen schwierig. Nicht in seiner Person, sondern in seiner Art zu kommunizieren. Aber ich bewundere ihn für sein Engagement im Osten. Das muss man wirklich einmal sagen, er ist da wirklich wahnsinnig unterwegs und er verändert was an den Lebensgewohnheiten der Menschen da draußen und das ist beachtlich.
Wir haben ja tatsächlich auch die Folge bei ihm im Laden aufgezeichnet und das war schon eine sehr spannende Erfahrung und das auch positiv gemeint, weil es ist natürlich komplett wild, ja, wie das dort ist, aber das ist auch positiv wild. Also dort sind alle möglichen Menschen versammelt. Es ist kunterbunt. Es geht drunter und drüber, aber irgendwie es ist tatsächlich ein Lebensraum, wo man nicht einfach, keine Ahnung, so ein Stadtteilbüro reingesetzt hat und
so lebenswertes Chaos oder so. Oder?
Lebenswertes Chaos, genau. Wenn wir in die abschließenden Fragen kommen. Jetzt kommen Sie am 8. März in die Stichwahl. Gegen wen geht's in die Stichwahl? Wer ist neben Ihnen der oder die Favoritin?
Also die erklärte Favoritin ist die Frau Freudenstein aus allen Ecken. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist zum Schluss, weil bisher war es ja so, dass dieser Wahlkampf thematisch von der CSU nicht von ihr geprägt war, sondern dass der Michael Lehner die inhaltlichen Themen abgeräumt hat. Also ich weiß nicht, also die Leute wissen, glaube ich, nicht, für was sie steht. Und wenn ich die Diskussionsrunden verfolge, jetzt diese Podiumsdiskussionen, dann und es um Inhalte geht, dann frage ich mich manchmal, ist sie wirklich gesetzt, wenn die Leute es mitkriegen? Es reicht nicht nur vom Wahlplakat runter zu lächeln. Aber ich glaube trotzdem, dass die Astrid Freudenstein in die Stichwahl kommt. Und wenn ich dann der Kontrahent oder Mitbewerber bin, dann hoffe ich, dass ihr ein breites Bündnis findet aus dem Spektrum Mitte-Links, das dann den Kandidaten unterstützt.
Und dann gewinnen sie diese Stichwahl. Jetzt haben wir, würde ich sagen, zwischen den Parteien in Regensburg in den letzten Jahren ein paar Gräben gehabt und auch hier und da Problemchen. Wie wollen Sie dann eine Mehrheit zusammenzimmern? Was sind auch so natürliche Partnerinnen und Partner für Sie dann?
Also ich glaube, dass der nächste Stadtrat noch deutlich zersplitterter sein wird. Also wir werden bestimmt mit Volt rechnen müssen. Vielleicht, und das hoffe ich aber nicht, mit höheren Mandatsanteil bei der AfD. Die Linken halte ich für jemand, die auch zumindest ein Mandat für ein Mandat gut sind. Und da muss man sehen, wie stabil die SPD bleibt, ob wir zulegen können. Boah, davon gehe ich aus. Und wer sich dann findet. Und das hängt, zum einen hängt es ja immer mit Inhalten zusammen, auf der einen Seite. Aber dann hängt es vor allem auch mit den handelnden Personen zusammen. Und da haben wir, glaube ich, in 2014 gelernt. Da war der Joachim eine starke Führungsperson. Und dieser sogenannten bunten Koalition wurde ja von Seiten der Medien und auch der politischen Gegner ja keine Zukunft vorausgesagt. Aber es wurde ganz schnell klar, dass die handelnden Personen einfach so diese Solidarität einander gegenüber gelebt haben. Und deswegen hat diese bunte Koalition auch nach der Verhaftung vom Joachim und den folgenden Jahren noch funktioniert. Das heißt also Inhalte natürlich, es gibt Dinge, mit denen können wir gar nicht umgehen, also Themen, mit denen wir nicht kongruent sind mit anderen, aber es hängt auch an den Personen, die handeln.
Würden Sie eine Koalition mit der CSU ausschließen, weil ich beispielsweise Joachim Wohlbergs immer sehr stolz erlebe, wenn er erzählt, dass er 2014 die CSU in die Opposition geschickt hat?
Also wir werden mit allen reden. Auch mit der CSU natürlich. Außer der AfD.
Dann haben Sie die Wahl gewonnen, haben eine Mehrheit zusammengebracht, haben im Idealfall auch diese Mehrheit dann 6 Jahre gehalten. Und wir sitzen hier 2032 nochmal und Sie bewerben sich dann für Ihre zweite Amtszeit. Was werden Sie dann sagen? Was hat sich in Regensburg in diesen 6 Jahren spürbar verändert?
Der soziale Zusammenhalt ist wieder besser geworden. Wir sind ja manchmal gefühlt auch so etwas gespalten. Und wie schnell sich eine Gesellschaft spalten lässt, macht man an ganz wenigen Themen fest. Ich nehme schon ganz banal den Kaufhof, wie es da in den sozialen Medien auseinandergegangen ist oder auch bei der Stadtbahndebatte, dann, wo man sich an Themen spaltet. Das muss anders sein. Also der soziale Zusammenhalt, der Kitt in der Gesellschaft, der muss funktionieren. Das ist das, was mir wichtig ist. Wir haben in 2032 den größten Teil der Verkehrswende geschafft und wir sind unserem Klimaziel näher gekommen und die Wirtschaft brummt.
Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Das war jetzt die letzte Folge dieser Gesprächsreihe mit den OB-Kandidaten für die Wahl am 8. März. Ich möchte mich bei allen, die zugehört haben, für das sehr große Interesse auch am Format bedanken. Bis zur Wahl haben wir jetzt noch Expertinnen und Experten zu Gast, wie wir es gerade auch hatten, beispielsweise Autorinnen und Autoren des Regensburger Armutsberichts und zusätzlich 1 bis 2 weitere lockere Gespräche, in denen wir den Wahlkampf einordnen werden und auch Clips beispielsweise aus diesem Gespräch hier mit einspielen. Und dann zur Stichwahl, die es ja vermutlich auch geben wird, wird es noch ein Special geben. Da müssen wir einfach noch gucken, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich auf Instagram die Nachfragen bekommen, ob der Podcast nach der Kommunalwahl fortgesetzt werden soll. Ich habe abstimmen lassen, 391 Personen haben mit Ja abgestimmt und eine Person war dagegen. Also kann ich an der Stelle hier verkünden, dass wir auf jeden Fall weitermachen werden, aber deutlich ja mit weniger Folgen als gerade, weil jede Woche eine Folge rauszuhauen, das ist auf Dauer schwierig. Dann vielen Dank, Herr Ture, dass Sie zu Gast waren und gute Nerven für die letzten Tage des Wahlkampfs.
Vielen Dank.